Radio 3. Lebenswelten.
Ich weiß aus meiner eigenen Biografie, dieses Gefühl an isoliert sein, sich allein fühlen, sich zu denken, irgendwie ist das so ein Problem, das hat scheinbar keiner, das nagt schon an einem. Da reicht es auch nur, wenn du einen Menschen findest, wo du sagst, hey, mit dem kann ich mich identifizieren, da sehe ich mich und ja, dem fühle ich mich verbunden.
Für mich spielt da eine riesige Rolle eben das mit den Menschen sein und ich mag einfach Menschen. Ich finde auch, dass da so viel Austausch stattfindet, gar nicht nur über Worte, sondern dass man einfach so über das Miteinander sich so auftankt.
Quellen der Kraft, verbunden sein. Von Alina Riasanova.
Ich habe einfach durch diese Aufnahme, die ich gerade eigentlich so aus Spaß für diesen YouTube-Kanal machen wollte, erst gecheckt, wie mein Bruder aussieht, so.
Sagt Selina in die Kamera ihres Handys, während sie mit ihrem Bruder am Esstisch sitzt. Wo genau sich das Objektiv befindet, kann die junge Frau mit den langen, leicht lockigen, hellbraunen Haaren nur ahnen.
Ich konnte zum Beispiel gerade seinen Bart das erste Mal so richtig erkennen und habe so an seine Augen rangezoomt und konnte seine Augen voll erkennen. Und ich hatte einfach mir sein Gesicht halt anders vorgestellt.
Das ist echt voll gruselig gerade.
Tja, sowas bringt so eine Sehbehinderung auch mit sich.
Seit 3 Jahren teilt die 27-Jährige auf ihrem YouTube-Kanal ihre Erfahrungen mit der Sehbehinderung. Die bestimmt ihren Alltag bereits ihr halbes Leben. Denn mit 12 Jahren hat sie aufgrund einer genetischen Netzhauterkrankung rasch ihre Sehkraft bis auf einen kleinen Rest verloren.
Das ist natürlich so, dass man eigentlich als Teenager immer selbstständiger wird, auf bestimmten Ebenen, aber auf der Ebene wurde ich halt immer unselbstständiger irgendwie oder immer abhängiger.
Doch abhängig will Selina schon als Teenager auf keinen Fall sein.
Alles rund um Unterstützung, irgendwelche technischen Hilfsmittel, das war mir alles zuwider. Also ich hätte am liebsten nichts davon genommen.
Weil sie nicht mehr gut sieht, hört sie im Schulunterricht umso genauer zu und versucht, sich so viel wie möglich zu merken. Und plötzlich verbessern sich ihre Noten. Selina beharrt darauf, trotz Einschränkungen auf ihrer Schule zu bleiben. Ihre Klasse unterstützt sie dabei. Eine gute Erfahrung.
Zum Beispiel haben Freunde, Freundinnen für mich mitgeschrieben. Auch da ist wieder ganz viel durch das Miteinander einfacher gewesen. Es muss aber trotzdem gesagt sein, dass es eigentlich so ein bisschen so ein Durchschlängeln war.
Selina schafft das Abitur. Aber als sie mit ihrem ersten Studium in Hannover beginnt, stößt sie schnell an ihre Grenzen.
Es war einfach so, als würde man die ganze Zeit versuchen, mit dem Kopf über Wasser zu bleiben. Und dann irgendwann war ich so unter der Welle und dann hatte ich überhaupt nichts mehr unter Kontrolle. Und dann bin ich da richtig, ich würde sagen, gescheitert.
Selina bricht das Studium ab und sucht sich Hilfe. Sie startet eine blindentechnische Grundausbildung und lernt nicht nur die deutsche, sondern auch die französische Brailleschrift. Dafür geht sie für 2 Monate nach Südfrankreich. Ihr Lehrer dort heißt Claude und ist selbst blind. Bis heute ist er ihr Vorbild.
Der hat sich nichts nehmen lassen. Der war so ein Mensch, so mitten im Leben und tatsächlich auch eben total in der Verbindung. Der hatte immer seine Kumpels dabei, das waren so mehrere Rentner und dann auch so ein paar jüngere Leute und alle waren so miteinander und der ist auch ganz wenig mit Stock gelaufen, interessanterweise, weil der eben ganz oft so eingehakt mit seinen Kumpels war und so verbunden mit dem Leben, verbunden mit anderen, aber auch eben mit sich selbst.
Es ist ein sonniger Frühlingstag, als Sagityan Surendra mit seinem Motorrad bei der Botschaft für Kinder, einem Bildungs- und Begegnungszentrum von SOS Kinderdorf nahe des Berliner Hauptbahnhofs ankommt. Mit dem Motorrad sei er überall schneller unterwegs, sagt er. Und das muss der zierliche 26-Jährige mit den lächelnden schwarzen Augen. Denn Sagityan, oder Sagit, wie ihn alle nennen, ist bei SOS Kinderdorf für politische Kommunikation zuständig. Das Büro teilt er mit den Kolleginnen. Deswegen geht es für das Interview mit dem Motorradhelm in der Hand hoch zur Dachterrasse und zur Bar eines Hotels, die gerade geschlossen und daher leer und ruhig ist. Gerade plant er die Feier zum 70-jährigen Jubiläum von SOS Kinderdorf, die im April stattfindet.
Wir nehmen das ganz gern zum Anlass, um wieder Menschen zusammenzubringen.
Es sind Mitarbeitende des Vereins, Vertreterinnen und Vertreter von NGOs, Politikerinnen und Politiker, die Sagit an diesem Abend zum Thema Jugendhilfe in Zeiten von Kriegen und Krisen miteinander ins Gespräch bringen will.
Können wir es uns leisten, die Kinder- und Jugendhilfe hinten runterfallen zu lassen, wenn wir viel damit zu kämpfen haben, dass viele junge Menschen nicht ihr volles Potenzial entfalten können?
Soziale Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen ist sein Herzensthema. Mit 18 hat Sagitian Surendra Aelius gegründet, ein bundesweites Förderwerk für Schülerinnen und Schüler mit Sitz in Nürnberg. Er wollte anderen die Unterstützung geben, die er selbst als Schüler vermisst hatte. Dafür wurde er 2024 von Forbes zu einem von 30 jungen Talenten in ganz Deutschland gekürt, die noch keine 30 Jahre alt sind.
Diese Motivation, ein Förderwerk auf die Beine zu stellen, die kommt ja auch nicht von einer gesunden, total vollkommenen Kindheit.
Seine Eltern sind Tamilen und waren etwa so alt wie er, als sie vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Deutschland flohen. In Nürnberg, wo er geboren wurde, wollten sie sich ein neues Leben aufbauen. Doch in den ersten Jahren mussten sie mit sehr wenig Geld auskommen, erinnert sich Sagit.
Ich bin dann selber armutsbetroffen in Deutschland aufgewachsen. Mein Vater hatte ein Staplerfahrergehalt, um eine vierköpfige Familie zu ernähren.
Seine Eltern haben sich darum bemüht, dass er und sein Bruder die materielle Not nicht spüren. Und auch er wollte ihnen Peinlichkeiten ersparen. Wenn eine Klassenfahrt anstand, hat er zu Notlügen gegriffen.
Da habe ich dann irgendwelche Geschichten erfunden. Irgendwer heiratet, ich hatte ja genügend Cousins und Cousinen.
In der Schule fiel auf, dass Sagit keine teure neue Markenkleidung trägt. Auch aufgrund seiner dunklen Hautfarbe wurde er von seinen Mitschülern gemobbt. Doch entmutigen ließ er sich nicht. Weil sein Vater in Sri Lanka nicht studieren durfte, wollte Sagit in Deutschland die Chance auf eine gute Bildung nutzen. Er bewarb sich für das Förderprogramm Talent im Land Bayern für Schülerinnen und Schüler, deren Lebensverhältnisse eine erfolgreiche Bildung erschweren, und wurde aufgenommen. Als einer der wenigen mit Migrationshintergrund und aus finanziell prekären Verhältnissen in seiner Umgebung schaffte er das Abitur und studierte anschließend molekulare Medizin.
Ich bin da aus der Schule schon rausgegangen mit diesem Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Es kann ja nicht sein, dass ich mit 20 Leuten aufwachse und jetzt der Einzige bin, der einen Schulabschluss macht.
Bis heute ist Sagit mit vielen von den anderen Stipendiaten aus dem Förderprogramm befreundet.
Das war so der Anknüpfungsmoment, wo ich auch sagen würde, da hatte ich das Gefühl von Verbundensein. Wenn jemand von irgendwelchen Problemen berichtet hat, dann wusste ich, hey, das kenne ich. Wenn ich es nicht selber erfahren habe, dann zumindest irgendwie mein bester Freund. Und das hat viel mit mir gemacht, weil ich wusste, den restlichen Weg, den muss ich nicht alleine gehen. Und wenn ich jetzt mal irgendwie falle, dann fängt mich jemand auf.
Es ist Mitte April, Semesterbeginn an der Freien Universität Berlin. Selina ist mit ihrer Kommilitonin Hanna in der Mensa verabredet, um gemeinsam an einem Online-Seminar teilzunehmen. Beide studieren Sonderpädagogik und sind kurz vor dem Masterabschluss.
Hallo Selina.
Na,
wie geht's?
Sehr gut, ich habe das Online-Seminar gerade schon angeschaltet.
Ja, das geht ja um 9 los, ne?
Ja, nicht Viertel nach.
Viertel nach 9.
Hanna setzt sich zu Selina und klappt ihren Laptop auf.
Dann können wir gleich sagen, dass wir beide hier sind.
Ja.
Hanna wählt sich in das Seminar ein und liest für Selina aus der geteilten Präsentation vor.
Hier steht Ablauf der Sitzung, Qualifikationsziele des Seminars, Handlung reflektieren bezüglich besonderer Bedarfe bei Kindern und Jugendlichen.
2019 hatte Selina das Studium angefangen. 2020 brach die Corona-Pandemie aus. Zusammenlernen war nicht möglich.
Da habe ich sehr, sehr isoliert studiert. Das einzige Element, wo es so ein Miteinander gab, waren Aufnahmen von Freunden und Familie, die mir zum Beispiel Texte vorgelesen haben.
Als das Studium in Präsenz wieder möglich war, hat Selina Hanna kennengelernt und weitere Freunde gefunden.
Hanna und ich saßen schon vor so vielen Online-Vorlesungen und auch jetzt sozusagen in den Lernzeiten. Ne? Das war so toll, weil sie da teilweise einfach alles für mich vorgelesen hat. Und dann haben wir gemeinsam darüber gesprochen und so. Also es gibt ja unterschiedliche Lerntypen, aber Ich bin definitiv der Mensch, der wirklich im Gespräch über Themen die vertieft und verinnerlicht.
Selina und Hanna versuchen, die meisten Veranstaltungen gemeinsam zu besuchen, helfen sich gegenseitig, damit ihnen beiden das Studium leichter fällt. Auch Hanna freut sich, mit Selina zu lernen.
Weil sie sich einfach alles merken kann, also alles im Wortlaut teilweise noch wiedergeben kann, was irgendwie Wochen her ist. Und das ist super beeindruckend, finde ich. Und was ich sonst auch noch so richtig sehr schätze, ist, dass sie so ein super warmer Mensch ist. Sehr, sehr herzlich, sehr sanft und man fühlt sich einfach total wohl.
Ja, tatsächlich ist ja die Bewerbungsphase für die Social Diversity Awards abgeschlossen. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass du wieder in der Jury bist.
Ich freue mich.
Ich hoffe, du freust dich auf die Jury-Sitzung.
Es ist ein sonniger Abend, Mitte Mai 2025. Sagityan Surendra und Natalia Nepomniachtcha sitzen auf einer Bank im Schatten frisch grüner Bäume. Die beiden kennen sich aus dem Bayerischen Talenteprogramm. Als Sagi dort Stipendiat war, hat sich die gebürtige Ukrainerin als Alumni engagiert. Mittlerweile leben beide in Berlin und gehen regelmäßig zusammen spazieren.
Manchmal braucht es diesen einen Menschen. Und ich finde, Natalia ist in vielen Situationen dieser eine Mensch gewesen.
Denn Natalia hat ihn dabei unterstützt, ein Förderwerk für Schülerinnen und Schüler zu gründen. Sagit gab sich nicht damit zufrieden, selbst das Abitur geschafft zu haben. Die ungleichen Startbedingungen bei jungen Menschen beschäftigen ihn. Kaum an der Uni immatrikuliert, fragt er bei seinen Freundinnen und Freunden aus dem Talent in Bayern-Programm, ob sie mit ihm zusammen einen Verein gründen für bessere Bildungschancen.
Und die konnten sich natürlich alle damit identifizieren, weil wir alle eine ähnliche Geschichte hatten.
Sagit hat damals Natalia Nepomniachtcha um Rat und Unterstützung gebeten. Denn sie hat selbst als Arbeiterkind mit Migrationsgeschichte ein Förderprogramm für Erwachsene gegründet, das Netzwerk Chancen.
Ich war begeistert davon, wie so ein junger Student einfach hingeht und ein neues Förderwerk gründet und auch eine Zielgruppe im Blick hat, die tatsächlich die wenigsten im Blick hatten. Denn meiner Erfahrung nach, und deshalb habe ich auch Netzwerk Chancen gegründet, werden tatsächlich die Themen soziale Benachteiligung und Migrationshintergrund sehr oft getrennt gesehen.
Ich war ja zu dem Zeitpunkt auch in einem Stadium im Leben, wo ich so keine Ahnung von nichts hatte, nicht wusste, wo ich anfangen kann. Und Natalia, so eine der Menschen sind, die mir im Kopf geblieben sind als Vorbilder. Also, da habe ich eine ähnliche Biografie gesehen, da habe ich eine ähnliche Motivation gesehen, wo ich gesagt habe, da kann ich mich mit identifizieren. Und Natalia war auf jeden Fall ein sehr ausschlaggebender Moment, als Natalia gesagt hat, sie unterstützt uns, weil sie in dem Moment da war, wo ich ja noch am Rudern war, ob das was wird oder nicht.
2017 entstand das Aelius Förderwerk. Ein bundesweites kostenloses Programm für junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren. Seitdem wurden über 8000 Schülerinnen und Schüler in das Programm aufgenommen. Unterstützt werden sie zum Beispiel mit Workshops in MINT-Fächern oder auch durch Kostenbeteiligung bei Klassenfahrten. Aber eins der wichtigsten Bestandteile des Programms sei das Mentoring, sagt der junge Gründer. Wie wichtig es ist, jemanden zu haben, der an einen glaubt, hat er durch seine Freundschaft mit Natalia erlebt.
Ich glaube, es braucht gar nicht so viel an Ressourcen, sondern es fehlt manchmal an der richtigen Stelle an Menschen, die einem sagen, hey, den Traum, den du da hast, den kannst du auch verwirklichen. Hey, Hannes, na, wie geht's dir?
Hi, Sagit, seit langem nicht mehr gesehen, wie geht's?
Gut, ja.
Sagit hat heute einen Videocall mit einem der Alumni. Khaled Badawi stammt aus Aleppo und ist 2016 mit seiner Familie aus Syrien geflüchtet. Über 2 Jahre wurde er von Aelius gefördert.
Jetzt bin ich nämlich neugierig, was du so treibst. Ich krieg so ein bisschen was über Instagram mit.
Ich bin jetzt für die SPD-Fraktion im Gemeinderat und ich studiere noch Wirtschaftsingenieurswesen in Elektrotechnik.
Letztes Jahr wurde Khaled Badawi als 19-Jähriger in Konstanz in den Gemeinderat gewählt. Ohne Sagits Aelius-Förderwerk wäre er wohl nicht so weit gekommen, meint er. Es sind solche Rückmeldungen, die für Sagit Inspirations- und Kraftquelle sind.
Wir leben ja in einer größeren Gesellschaft, die aber nahezu ausschließlich von Menschen gestaltet und geprägt und entschieden wird, die alle sehr privilegiert aufgewachsen sind. Und das sind schon so Erfolge, wo ich auch jetzt schon sage, diese Menschen werden ihren Weg gehen und sie werden auch in Entscheidungspositionen sitzen, weil sie diesen Elan mitnehmen, sich zivilgesellschaftlich engagieren zu wollen. Und das ist bei Aelius schon das große Wirkungsziel.
Hallo, wer ist denn das? Gehen wir rutschen? Ja.
Willst du Selina mal zeigen, was du kannst? Du kannst inzwischen selber die Schuhe anziehen.
Wirklich?
Ja. Naja, fast.
Während ihre Freundin Marit heute zum Friseur geht, geht Selina mit deren Sohn Mattes zum Spielplatz.
Es gibt da so eine perfekte Kinderrutsche auf dem Winterfeldplatz.
Wir gehen richtig gerne rutschen, Matti, oder?
Selina nimmt Mattes an der Hand und hilft ihm, auf die Rutsche zu steigen.
Ich warte unten auf dich. Oh, hinsetzen. Und. Das war richtig schnell.
Schon als er noch ein Baby war, hat Selina regelmäßig auf den kleinen Mattes aufgepasst. Für Marit und ihren Partner ist Selinas Hilfe mehr als nur Entlastung.
Weil sie so wirklich so ganz kinderverliebt ist und auch wirklich auf eine besondere Weise, also so doll und auch so intuitiv, wie gut sie mit Kindern umgeht, so muss ich echt sagen, habe ich selten gesehen und erlebt. Ist auch für mich als Mutter immer total inspirierend und ich finde es total schön. Und wie eng auch Selina und Mattes sind.
Marit weiß, dass sie sich wegen Selinas Sehbehinderung keine Sorgen um ihren Sohn machen muss.
Ich bin da sehr, sehr aufmerksam. Also ich versuche halt zum Beispiel auf Spielplätzen, wenn das Kind noch sehr, sehr klein ist, eben immer die ganze Zeit dabei zu sein. Aber ich glaube, das machen auch andere. Und also ich bin einfach sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen. Und ich habe das Gefühl, dass mir das auch sehr, sehr liegt und dass da eben die Sehbehinderung absolut gar keinen Unterschied macht.
Selina beobachtet, dass auch Kinder sie ganz unbefangen unterstützen.
Zum Beispiel, meine Patentochter liebt das, für mich mein Lieblingsbrot zu suchen, wenn ich das nicht finde oder so. Die sagt auch immer so, ey, jetzt bin ich wieder deine Augen. Und ich sag dann, ich muss mir kurz deine Augen ausleihen. Dieses gerne zu helfen, aber das gar nicht so in den Vordergrund zu stellen, dass sie jetzt etwas für einen machen zum Beispiel. Gerade Kinder sind auch so wachsam, also viel wachsamer als Erwachsene damit und auch dann viel hilfsbereiter an einigen Stellen.
Mit Kindern fühlt sich die 27-Jährige besonders verbunden und die Zeit mit ihnen gibt ihr Kraft. Sie akzeptieren sie mit ihrer Behinderung so, wie sie ist.
Weil bei denen fühlt sich das gar nicht so an, als wäre man jetzt so anders und vielleicht sogar problematisch, sondern als wäre das einfach so Teil der gemeinsamen Welt irgendwie. Und dann nehmen sie eben darauf Rücksicht und ich nehme auf andere Sachen Rücksicht. Ich habe das Gefühl, Kinder zeigen da auch eigentlich, wie es am schönsten wäre in so einer Gesellschaft im Umgang mit so einer Behinderung.
Es ist Anfang April 2025 und in der Botschaft für Kinder, dem Haus von SOS Kinderdorf in Berlin, versammeln sich immer mehr Menschen. Ein halbes Jahr hat Sagit als Zuständiger für politische Kommunikation des Vereins zusammen mit anderen das Fest zum 70-jährigen Jubiläum vorbereitet. An diesem Tag muss er vor allem darauf achten, dass alles funktioniert.
Die Aufregung gibt es immer, aber ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet. Ganz großes Highlight ist, dass heute auch die Bundesfamilienministerin Lisa Paus da ist.
Während er die Gäste begrüßt und hier und da schaut, wer von seinen Kolleginnen und Kollegen noch Hilfe benötigt, gibt es im Veranstaltungssaal ein technisches Problem. Das Mikro funktioniert nicht.
Dieses Mikro geht. Echt, ich glaube,
ich bin gerade extra noch ein. Wenn das jetzt um 18 Uhr nicht mehr geht, dann müssen wir langsam über einen Fluch nachdenken. Wir hatten jetzt ein paar Mal, dass immer wenn Sabina da war, dieses Mikro plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Deshalb.
Sabina Schutter steigt auf die Bühne, um das Mikrofon nochmal zu testen. Die Vorstandsvorsitzende von SOS Kinderdorf ist froh, den stets freundlichen jungen Mann, der sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, in ihrem Team zu haben.
Ich bin Sagits größter Fan, muss man sagen, weil ich finde, das ist eine einzigartige Fähigkeit ist, die er mitbringt, Leute zusammenzubringen, dass er sehr schnell sieht, wer gut zusammenpassen könnte und es oft ungewöhnliche Kombinationen sind. Es sind dann einfach Menschen, von denen er denkt, dass die sich auch gut ergänzen könnten, die sonst vielleicht nie miteinander ins Gespräch gekommen wären. Und gleichzeitig ist es eben nie so, dass er sich dann in den Mittelpunkt stellt, sondern eröffnet er Räume.
Es gebe ihm viel, mit so vielen Menschen vernetzt und verbunden zu sein, sagt Sagit. Zugleich sieht er sich als Brückenbauer. Die Politik mit den Anliegen von jungen Menschen zusammenzubringen, ist seine Mission.
In der akademischen Welt war ich ja auch irgendwie Brückenbauer, weil ich aus der nicht-akademischen Blase kam, gar nichts mit Universität zu tun hatte, meine Eltern mit der akademischen Welt gar nichts anfangen konnten und auch da war ich irgendwie immer dieser Mittler. Und jetzt in der politischen Kommunikation bin ich wieder Brückenbauer. Also ich bringe Politik mit den Anliegen von jungen Menschen zusammen, die jetzt in der stationären Hilfe zum Beispiel aufwachsen. Und das sind auch Welten, die sich ganz selten begegnen.
Sein Ehrenamt im Vorstand von Aelius hat Sagit inzwischen abgegeben. Zwei Freunde aus dem Gründungsteam haben das Förderwerk hauptamtlich übernommen. Auch wenn er seinem Herzensprojekt verbunden bleibt, freut sich Sagit auf manch ein freies Wochenende und manch anderes ehrenamtliches Engagement, um sozial benachteiligten jungen Menschen mehr Gehör zu verschaffen.
Ich lade heute Freunde zum Spieleabend ein und putze gerade die Wohnung.
Selina saugt gerade ihr Zimmer, als sie plötzlich dieses Geräusch hört.
Nein! So, das ist jetzt einer meiner persönlichen, Horrormomente des Putzens. Wenn ich sauge, ich sehe ja den Boden nicht und ich höre dieses Geräusch. Es wurde etwas Hartes, Festes aufgesaugt.
Und das Dramatische dabei, das war hier und dort ist mein Schmuck.
Mit der Kamera ihres Handys zeigt Selina auf die Stelle neben einer Kommode. Es sind solche Situationen beim Putzen, im Fitnessstudio, unterwegs in der U-Bahn oder an der Uni, die Selina auf ihrem YouTube-Kanal teilt und dabei ihre Erfahrungen als Sehbehinderte reflektiert. Mit ihren vielen Freundinnen teilt sie auch viel aus ihrem Leben. Aber in ihrem Blog kann sie über Dinge sprechen, die für ihre Freundinnen selbst kein Thema sind.
Wie ist es eigentlich, sich zu schämen, wenn man irgendwo gegenläuft? Jetzt gerade habe ich auch wieder eine Verletzung am Schienbein, die sich leider entzündet hat sogar, weil ich einfach was nicht gesehen habe. Die eigenen Freundinnen, die sind super empathisch und mitfühlend und verständnisvoll. Aber wenn ich weiß, ich richte mich an Menschen, die auch ähnliche Situationen erleben und auch mit ähnlichen Dingen zu kämpfen haben, das ist für mich also so ein ganz anderes Gefühl. Und tatsächlich auch, ich kann mir mehr Raum nehmen.
Ihre YouTube-Community hilft ihr, mit solchen Herausforderungen besser umzugehen.
Das aber dann zu erzählen, also hat sowas Befreiendes irgendwie und gerade dann auch der Austausch. Ich freue mich auch immer wirklich sehr darüber, wenn ich von anderen Menschen höre und deren Geschichte und deren Erfahrungen und so. Also das ist halt auch eben so ein Geben und Nehmen.
Erfahrungsaustausch mit anderen sehbeeinträchtigten Menschen, Fragen oder auch bestärkende Worte, die sie in den Kommentaren findet. Die Möglichkeit, das, was sie fühlt und was ihr begegnet, mitzuteilen. Aus all dem schöpft die 27-Jährige Kraft.
Und auch nur das Lesen von Mails oder Kommentaren ist ja bestärkend schon allein darin, dass man sich über diese Erfahrung verbindet und weniger allein ist in dem eigenen Erleben. Also dieser Austausch ist schon sehr wertvoll für mich.
Mittlerweile hat sie 1500 Follower. Auch wenn es immer wieder um Herausforderungen und Barrieren im Alltag geht, ist es ihr wichtig, nicht nur über die Sehbehinderung oder Diskriminierungen zu berichten.
Ich kann nämlich wirklich durch einen Tag in meinem Alltag gehen und wenn ich da den Fokus auf allem habe, wo ich ausgeschlossen, benachteiligt oder eingeschränkt bin, dann habe ich einen richtig schlechten Tag. Ich würde es gar nicht kleinreden, sondern mir geht es eher darum, dass ich, glaube ich, aus dem eigenen Wunsch heraus ein erfülltes Leben zu haben, auch das ganz viel auf dem Kanal teilen möchte.
Am Ende ihres Videoblogs über die Aufräumaktion und den Spieleabend will Selina den Tag Revue passieren lassen.
Im ganzen Zwischenmenschlichen geht es überhaupt nicht ums Sehen. Klar, es ist ein Zusatz, sich anzugucken, sich in die Augen zu gucken, sich zu sehen, sich zu erkennen. Aber so vieles findet einfach über die ganze Kommunikation statt, über die ganzen Schwingungen untereinander, über Berührung, über so viel mehr. Und dass ich mich da so glücklich schätzen kann und so. Ich bin einfach so dankbar für all die Menschen in meinem Leben.
Mit den Netzwerken und Communities, die sie erschaffen, hoffen Selina und Sagit, die Welt ein Stück zum Besseren zu verändern.
Gerade dadurch, dass ich eben sehr, sehr unterschiedliche Phasen hatte mit der Behinderung und auch mit meinem Umgang mit der Behinderung und mir sehr, sehr, sehr viele Gedanken immerzu darüber mache, hoffe ich halt einfach, Menschen in irgendeiner Form bestärken zu können, ermutigen zu können und auch einfach so einen Austausch zu erschaffen.
Uns geht es gar nicht darum, dass du hier mit dem besten Schulabschluss dann rausgehst. Uns ist es wichtig, dass man dieses Gefühl hat, sich mit der eigenen Lebensrealität auseinandergesetzt zu haben, zu wissen, dass die eigene Stimme oftmals gar nicht gehört wird und mit diesem Willen rausgeht, ich werde mich dafür engagieren, dass sich das ändert. Und von den Menschen, die ich enger bei Elios begleitet, betreut, gesehen habe, habe ich auf jeden Fall dieses Gefühl.
Quellen der Kraft. Verbunden sein. Von Alina Riasanova. Es sprach Ilka Teichmüller. Regie Paul Sonderegger. Tontechnik Nina Kluge. Redaktion Anne Winter. Eine Produktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg für die ARD-Audiothek.